SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Christiane Heinicke. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Ingenieurin am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie der Uni Bremen und haben ein Jahr lang ganz isoliert vom Rest der Menschheit mit 5 anderen auf einem Vulkan auf Hawaii gelebt. Was war genau daran so verlockend?
Also bei dem Experiment ging es darum, das Leben auf dem Mars zu simulieren. Und für mich persönlich waren es 2 Fragen. Einmal die Neugier, was macht das mit einem Menschen? Was macht das mit mir? Was macht das mit der Gruppe? Und dann die Frage, kann ich mit dieser Situation umgehen? Weil ich meine, mal so für 1-2 Wochen isoliert sein, okay, aber ein ganzes Jahr ist eben eine Herausforderung. Und ich wollte eben wissen, was kann ich das?
Und? Können Sie es?
Ja. Also nicht nur ich bin wieder rausgekommen, heil rausgekommen, sondern eben wir sind zu 6 wieder rausgekommen.
Was war die größte Herausforderung dabei? Wenn wir uns vorstellen, ja mal eben so 2 Wochen isoliert vom Rest der Menschheit in so einer kleinen Gruppe dabei zu sein, das mag auch für viele eher eine Horrorvorstellung sein.
Es ist auch tatsächlich, die größte Herausforderung ist die psychologische Seite. Also wirklich, also man ist auf der einen Seite isoliert von anderen, das heißt man kann nicht mal eben rausgehen in den Supermarkt gehen, ins Kino gehen, ins Restaurant gehen, Freunde treffen, sondern man ist eben wirklich isoliert, aber gleichzeitig ist man mit den gleichen Menschen isoliert. Und mit Kollegen, wenn man mal einen Streit hat, dann geht man mal raus, man schlägt die Tür hinter sich zu, weiß ich nicht, geht im Wald spazieren, hat Wochenende, Feierabend, Urlaub. Und das hatten wir eben alles nicht, sondern wir waren die ganze Zeit zusammen und konnten damit eben keinen räumlichen, aber eben auch keinen emotionalen Abstand so richtig gewinnen. Deswegen, das ist wirklich die größte Herausforderung unter diesen Umständen, trotzdem möglichst rational zu diskutieren, wenn Probleme auftreten und lösungsorientiert zu arbeiten.
Was für Wege haben Sie dann für sich gefunden? Vielleicht will man ja auch nicht immer diskutieren, sondern vielleicht irgendwann auch mal seine Ruhe haben.
Ja, also wir haben da schon versucht, also wir haben grundsätzlich jeden Abend zusammen Abendbrot gegessen und wir haben eben versucht, auch in diesem eher lockereren Rahmen potenzielle Probleme anzusprechen. Also möglichst schon, wenn es am Horizont auftaucht, okay, das ist gerade nicht so, wie es mir gefällt. Und das eben frühzeitig anzusprechen, nicht erst in sich reinfressen, bis man dann explodiert, sondern frühzeitig ansprechen und dann vor allem in einer Art und Weise ansprechen, dass das Gegenüber auch sachlich reagieren kann. Also nicht irgendwie mit Vorwürfen, sondern eben hier, das ist etwas, was mich stört, kannst du das abstellen oder können wir da irgendwie eine Lösung finden, mit der wir beide oder das ganze Team arbeiten kann.
Und das scheint gut funktioniert zu haben. Wieso war es denn ausgerechnet ein Vulkan auf Hawaii?
Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. So, Hawaii? So mit Palmen und am Strand? Nein, wir waren nicht in Strandnähe. Wir waren auf der Hauptinsel. Das ist die größte von den hawaiianischen Inseln. Und wir waren da relativ im Zentrum auf dem Mauna Loa Vulkan auf etwa 2400 Metern über dem Meeresspiegel. Und da war ringsum nichts und niemand. Also wir waren wirklich in einer Lava-Wüste, Lava-Landschaft und vom Gestein her, also sowohl geologisch als auch von der Zusammensetzung des Gesteins, hat das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gestein, was man auf dem Mars auch schon gefunden hat. Und auf dem Mars gibt es auch Vulkane. Deswegen, das passt, dann eben die Isolation, aber gleichzeitig ist es nicht so weit abgeschieden wie beispielsweise Antarktis oder gewisse arktische Inseln. Man kommt im Zweifelsfall doch noch an die Station heran. Nicht mal eben innerhalb von einer Stunde, aber so innerhalb eines Tages.
Der Wettlauf zum Mond und zum Mars ist in vollem Gang. Christiane Heinicke, ein Jahr lang auf einem Vulkan auf Hawaii zu verbringen. Für die Wissenschaft. War das mehr Opfer bringen oder Vergnügen?
Beides. Also meine ursprüngliche Motivation, meine eigene Motivation war tatsächlich Neugier. Und ich meine, bevor es dann tatsächlich losging, die Wissenschaftler, die das begleitet haben, die haben uns natürlich gesagt, ja, das wird eine Belastung, das wird eine psychische Belastung und es ist stressig und viel Anspannung. Aber so richtig das wirklich einschätzen und verstehen, ich glaube, das haben wir alle erst, nachdem es schon mehrere Monate am Laufen war. Ja. Und es war auch ein bisschen Vergnügen. Weil, also ich meine, es ist eine andere Situation. Es ist ja völlig anders, möchte ich nicht sagen. Viele haben Corona miterlebt und so diese Isolationsphase, gerade wenn man auch in Quarantäne durchlaufen musste, hat man so ein bisschen Einblick bekommen. Und Aber was für uns natürlich gut, also es ist trotzdem eine sehr, sehr andere Situation gewesen, eben weil es auf diesen langen Zeitraum ausgelegt war. Wir hatten neben der Isolation, waren unsere Ressourcen eingeschränkt. Wir hatten einen großen Container voll mit Lagersachen, Nahrungsmitteln. Und beim Wasserkonsum mussten wir uns einschränken. Also insgesamt auch diese Ressourceneinschränkungen. Wenn wir nach draußen gegangen sind, dann mussten wir mal einen Anzug anziehen. So wie man das auf dem Mond, auf dem Mars auch machen müsste. Wenn man rausgeht aus dem Habitat, aus dem Haus, muss man einen Schutzanzug tragen. Und das eben alles zusammen. Am Anfang war das eben schon sehr, sehr aufregend und sehr ungewöhnlich. Aber ja, irgendwann macht man es einfach, weil das eben dazugehört.
Ja, weil diese Faszination fürs Weltall, also die übt ja seit jeher eine ganz besondere Anziehungskraft auf uns aus. Ist das bei Ihnen schon immer so gewesen, auch als Kind? Wie ist das? Wie wurde die gedacht?
Jetzt müsste ich wahrscheinlich sagen, ja. So ganz war es nicht. Also ich meine, ich habe als Kind, ich habe schon mal gerne in die Sterne geguckt und Sternbilder versucht zu finden und den Mond angeguckt. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt hätte, ja, ich will unbedingt was mit Weltall machen. Ich will unbedingt Astronaut werden. Das ist eher so mit der Zeit gekommen. Und ganz ursprünglich, es war auch so, bevor ich nach Hawaii gegangen bin, gab es ein anderes Projekt, die Freiwillige gesucht haben, für ein Leben, das Leben auf dem Mars zu simulieren für ein Jahr, aber in der Arktis. Und ursprünglich wollte ich daran teilnehmen, weil es in der Arktis stattfand. Also ich mag Schnee und Eis. Okay. Deswegen wollte ich da ursprünglich teilnehmen.
Das war eigentlich
teilnehmen.
Der falsche Ort für Sie.
Genau. Und dann gab es aber verschiedene Probleme und es hat sich verzögert. Und da in diesem Zeitraum kam dann eben die NASA und die University of Hawaii und die haben eben auch Freiwillige gesucht. Und da war ich dann eben schon so tief im Thema drin, in der Materie drin, dass ich gesagt habe, okay, es ist nicht der richtige Ort, aber die Fragestellung, die dahinter steckt, eben auf sich allein gestellt mit nur einer Handvoll Personen, irgendwie klarzukommen ein Jahr lang, das fand ich dann eben so faszinierend, dass ich dann gesagt habe, ich mache das trotzdem, auch wenn es der falsche Ort ist.
Sie haben jetzt von der Quarantäne schon berichtet. Wie können wir uns denn einen Alltag dann, als er dann irgendwann normal war, vorstellen? Wie sah das aus?
Ja, es war so eine Mischung. Also wir hatten Tage mit Außeneinsätzen und Tage ohne Außeneinsätze. Und ich meine, so ein Tag ohne Außeneinsatz, der hat viel Ähnlichkeit mit dem Leben in einer WG. Also wir haben früh, jeder hat so nach seiner Zeit aufgestanden, gefrühstückt und dann sich an die Arbeit gesetzt. Dann manchmal haben wir Sachen zusammen gemacht, je nachdem, was angefallen ist. Oder man hat vor sich selbst hingearbeitet. Dann Mittagessen war, wann es eben immer passte. Aber eben das Abendessen, das war wichtig. Das haben wir immer alle zur gleichen Zeit und gemeinsam eingenommen. Und dann ansonsten so die Arbeiten, die anfallen, ist eben sauber machen, abwaschen, Essen machen. So wie in einer WG eben auch. Nur bei Tagen, wo wir Außeneinsätze hatten, da war es ein bisschen anders, weil da mussten wir wirklich gemeinsam rausgehen. Also es geht keiner alleine raus und es muss dann im Habitat, muss auch jemand am Funkgerät sitzen und im Kontakt sein mit den Personen, die draußen sind. Und da typischerweise sind wir ein bisschen früher aufgestanden, also für mich früher aufgestanden, nicht für die anderen, aber so, dass wir eben um 9 zur Tür rausgegangen sind und dann haben wir eben unseren Außeneinsatz gemacht. Am Anfang eher kürzer, dann zum Ende hin sind die eher länger geworden, nochmal so 6-7 Stunden, so die längeren. Und wenn wir da zurückgekommen sind, gerade von so einem langen Einsatz, dann bin ich als allererstes, zuallererst auf Toilette und dann entweder zuerst unter die Dusche oder schnell was essen.
Ein Leben auf einem Vulkan auf Hawaii, um zu simulieren, wie das Leben auf dem Mars aussehen könnte. Christiane Heinicke, Sie haben dort ein Jahr lang verbracht, waren jetzt gerade bei der Erzählung dabei. Ja, dann geht's auch erstmal auf Toilette, aber Toilette wahrscheinlich simuliert unter Zuständen, wie es auf dem Mars sein könnte, ist ja nicht gleich Toilette bei uns, oder wie sieht sowas aus?
Genau, also die Station war tatsächlich so weit ab von anderen Siedlungen, da gab es natürlich keine Stromleitung oder Wasserleitung hin, sondern wir waren in dem Sinne autark. Und wir hatten eine Art Komposttoilette, also die eben ohne Wasserspülung funktioniert. Und das Flüssige wurde gesammelt, das ist dann, die wurde von unten so ein bisschen erwärmt, das ist dann verdunstet. Das Feste wurde eben auch gesammelt und musste dann in regelmäßigen Abständen per Hand gelehrt werden, Freiwillige vor.
Ja, das sind dann wahrscheinlich so Arbeiten, wo man sich gerne drückt. Aber es war eben auch ein Leben für die Wissenschaft, weil Sie sind Ingenieurin am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie. Und da will man natürlich dann auch bestimmte Aufgaben erledigen und etwas mitnehmen. Was sind da Ihre Ergebnisse?
Also bei dem Experiment ging es vor allem um psychologische Fragestellungen. Also wie entwickelt sich die Gruppendynamik? Eine Sache, was man nicht nur bei uns, auch bei anderen Missionen häufig beobachtet hat, aber eben nicht immer, ist etwas, das sich das Third Quarter Syndrome nennt, also das dritte Viertel Syndrom. Muss ich das so vorstellen, am Anfang, so im ersten Viertel, ist es erstmal, es ist alles aufregend, es ist alles anders, hat so ein bisschen auch was von einem Schulausflug gewissermaßen, so ganz am Anfang. Dann im zweiten Viertel, man kennt sich dann schon, man kennt die Macken der anderen, man kennt die Geschichten der anderen, man ist aber auch ein eingespieltes Team, das heißt, man arbeitet auch sehr effizient zusammen. Und genau, dann kommt das dritte Viertel, das ist so der Zeitraum, wo, wie gesagt, man kennt die anderen dann schon in- und auswendig und man kann es eben auch langsam nicht mehr hören. Oder wenn es zum Streit kommt, ich hatte manchmal so das Gefühl, ich weiß genau, was du gleich antworten wirst, warum sage ich eigentlich gerade, was ich sage. Genau, und im dritten Viertel, es muss die Crew nicht mal unbedingt selber mitbekommen, aber man kann das tatsächlich nachweisen, dass so die Stimmung tendenziell ein bisschen niedriger ist in diesem dritten Viertel, die Leistungsfähigkeit geht ein bisschen runter, deswegen ist es überhaupt so eine Art Tiefpunkt ist es ja nicht, aber so eine Tiefphase. Und dann kommt das vierte Viertel, das Ende ist in sich und so ein bisschen Euphorie kommt dann durch, weil man sieht ja dann seine Familie wieder, seine Freunde wieder, man kommt wieder in ein normales Leben zurück. Deswegen geht dann zum vierten Viertel hin die Stimmung wieder nach oben.
Lässt sich das so allgemein übertragen, wenn man diese Gruppendynamik testen möchte? Weil Gruppe ist ja nicht gleich Gruppe. Also man könnte ja auch sagen, naja, es kommt immer auf die individuelle Zusammenstellung.
Genau, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel in unserem Team und in unserem sechsköpfigen Team auch nur eine Person ausgetauscht hätte, wäre die Gruppendynamik eine ganz andere gewesen. Aber genau das macht es eben auch so ein bisschen, das macht es eben auch so schwierig, solche allgemeingültigen Aussagen aus solchen langen Simulationen heraus zu filtern, weil also diese gerade das mit dem dritten Viertel, das sieht man vor allem in Langzeitmissionen und die Psychologen reden von Langzeitmissionen bei allem, was über einem halben Jahr liegt. So, das heißt, um einen Datenpunkt zu sammeln, brauche ich erstmal eine Simulation oder eine Mission, die mindestens ein halbes Jahr dauert. Dann ist die Gruppengröße sehr klein. Das heißt, sie mussten einen riesen Aufwand betreiben für einen einzelnen Datenpunkt. Deswegen bei vielen Missionen hat man, also dieses dritte Viertel-Syndrom hat man bei vielen, man hat auch ein paar andere Sachen gesehen. Man hat auch eine gewisse Vorstellung, also gerade die Psychologen haben eine gewisse Vorstellung, worauf man achten muss, wenn man so ein Team auswählt. Das ist schon einigermaßen allgemeingültig. Aber wenn man dann eben eine Auswahl an Personen vor sich hat, wie gesagt, die Psychologen wissen, worauf sie achten müssen. Ja. Aber wenn es dann wirklich um das All geht, zum Mond, zum Mars, da ist natürlich auch viel Prestige und viel politischer Willen drin. Und ob dann die Entscheidung für oder gegen eine Person wirklich nach den Empfehlungen der Psychologen getroffen wird, das
kann man nicht so richtig sagen.
Wäre zu hoffen, aber ich habe da leise Zweifel.
Ja. Haben Sie auf Ihrer Forschungsstation auf dem Vulkan auf Hawaii schon mal der ISS gewunken, wenn die vorbeigeflogen kam?
Ja, wir haben tatsächlich häufiger mal geguckt, wenn sie über unseren Kopf geflogen ist. Das war dann so unsere Cover-Story, war dann, okay, wenn es Personen auf dem Mars gibt, dann gäbe es wahrscheinlich auch eine Orbitalstation. Und deswegen haben wir dann keine Scheu gehabt, zu gucken, da ist unsere Orbitalstation. Und wir winken mal.
Über die haben Sie unter anderem auch geschrieben in Ihrem Buch Auf dem Weg zum Mond. Und die ist ja schon richtig lange unterwegs, seit dem Jahr 2000.
Genau.
Ist sie dauerhaft bewohnt und ich stelle mir vor, so richtig gemütlich ist es auf der ISS wahrscheinlich nicht, oder?
Nein. Auf der einen Seite ist es natürlich ein riesiges Privileg, auf der Raumstation sein zu dürfen. Auf der anderen Seite, es gab ganz ursprünglich, als diese einzelnen Module designt wurden, gab es dann so ganz schicke Werbebildchen, sage ich jetzt mal. Und so wie es aber heute aussieht, es ist halt sehr vollgestopft mit Ausrüstung. Überall sind dann Kabel und sonst was. Also es ist sehr unübersichtlich teilweise. Das ist das eine. Also ich glaube, ein Innendesigner würde einen Herzinfarkt bekommen. Das andere ist einfach durch die Mikrogravitation, also durch die Schwerelosigkeit. Allein das Schlafen ist anders als auf der Erde. Auf der Erde lege ich mich hin und kuschel mich in mein Kissen, decke mich zu. Und auf der Raumstation gehe ich in einen Schlafsack, mach den zu, aber vor allem, damit ich nicht durch die Gegend fliege und dann, weiß ich nicht, ganz am anderen Ende der Raumstation aufwache.
Muss mich ja irgendwie festmachen.
Genau, ich muss mich irgendwie an der Wand festmachen, das heißt im Schlafsack, und dann liege ich ja nicht, sondern ich schwebe ja nach wie vor. Und das ist halt eine andere Position, die man innehat, ein anderes Gefühl. Das heißt, viele Astronauten haben auch Probleme damit zu schlafen, also einzuschlafen. Und wenn sie dann eingeschlafen sind, auch weiter zu schlafen. Also sie wachen dann häufiger auf und haben dann eher Probleme, wieder in den Schlaf zu finden. Also Schlafmangel ist auf der Raumstation auf jeden Fall ein Problem.
Sie haben sie beschrieben wie eine Libelle. Wie können wir uns das genau vorstellen?
Genau, also es gibt so ein Module, die eben aneinander aufgereiht sind. Und an diese Module im rechten Winkel sind riesige Solarpaneele angegliedert. Und diese Solarpaneele, also sind natürlich notwendig, um die Station mit Strom zu versorgen, aber sind von der Fläche her eben größer als die eigentliche Station. Und deswegen so dieser Vergleich mit der Libelle, die auch sehr große Flügel hat.
Wie viele Nationen sind da inzwischen dran beteiligt?
Also die Kernnationen sind eben einmal die Amerikaner und die Russen, die das ja ursprünglich auch vorangetrieben haben. Mittlerweile auch es gibt ein europäisches Modul, es gibt ein japanisches Modul. Die Kanadier haben zum Beispiel einen Roboterarm beigesteuert. Und darüber hinaus sind auch ganz viele Nationen, die einzelne Astronauten hinschicken durften zur Raumstation. Eine Nation, die nicht zur internationalen Raumstation fliegen darf, das sind die Chinesen. Was eben auch dazu geführt hat, dass sie ihre eigenen Stationen gebaut haben.
Und die Kooperation mit Russland läuft auch trotz des Krieges weiter?
Die läuft nach wie vor weiter. Anders geht es auch nicht, weil die Raumstation kann, also man kann sie nicht mal eben teilen, dann hätte die eine Hälfte plötzlich keinen Antrieb mehr oder keine Stromversorgung mehr. Das wär nicht so schlau. Deswegen, da arbeitet man nach wie vor weiter zusammen, auch die Astronauten. Also man ist eben zusammen auf dieser Raumstation und man hilft sich nach wie vor gegenseitig. Also was anderes geht auch nicht.
Ich fand es dann spannend zu erfahren, wie es mit der Versorgung aussieht. Also einmal ja von staatlicher Seite, aber auch von kommerzieller Seite, weil die Firma SpaceX da inzwischen auch beteiligt ist. Also kommt dann mal eine Lieferung Essen an? Wie kann man sich das vorstellen? Es kommt ja kein Paketzusteller, der klopft.
Ja, genau. Also die Lieferzeiten sind einmal andere. Es ist nicht so, ich bestelle heute bei Amazon und am nächsten Tag ist es bei mir vor der Tür oder im Briefkasten, sondern die Vorbereitungszeit sind viel, viel länger. Der Flug zur Raumstation ist vergleichsweise kurz. Das ist tatsächlich nur ein paar Stunden, je nachdem, wie genau die Trajektorie dann ist. Aber ja, wenn ich auf der Raumstation bin und jetzt meinetwegen, ich möchte einen frischen Apfel haben, das geht. oder ich möchte jetzt meine Familie möchte mir ein kleines Geburtstagsgeschenk schicken, dann muss das eben Monate im Voraus angekündigt werden und vorbereitet werden.
Da war die Kommunikation bei Ihrem Experiment, das Leben auf dem Mars zu simulieren, glaube ich, etwas schwieriger. Wie lange hat es denn gedauert, bis eine Nachricht dann überhaupt ankam?
Genau, also bei uns sind selbst die Nachrichten mit Verzögerung verschickt worden. Wir haben einen Abstand zwischen Erde und Mars simuliert, einen recht großen Abstand, der 20 Minuten Verzögerung bedeutet hat. Also etwa 400 Millionen Kilometer Abstand zwischen Erde und Mars. Und mit Lichtgeschwindigkeit heißt das, dass Nachrichten 20 Minuten unterwegs sind.
Kann ein Telefongespräch schon mal dauern?
Genau, also nach 40 Minuten hin und zurück hätte ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich gefragt habe.
Wie sich Strahlung aus dem All auf den Körper auswirkt oder wie sich Knochen und Muskeln verändern, das sind ja natürlich Fragen, die Sie jetzt auf der Forschungsstation auf dem Vulkan auf Hawaii nicht beantworten konnten. Nein. Aber es gibt dadurch da wissenschaftliche Untersuchungen. Was kommt denn da raus?
Genau, also zum einen, ich meine, was man aus jetzt mittlerweile vielen, vielen Jahren im All weiß, ist, dass wenn man keine Gegenmaßnahmen ergreift, dass die Mikrogravitation, also die Schwerelosigkeit, dass die dazu führt, dass der Körper Muskelmasse und Knochenmasse abbaut. Weil ganz klar, wenn ich hier auf der Erde, allein wenn ich jetzt hier sitze oder stehe, der Körper muss konstant gegen die Gravitation, gegen die Erdanziehungskraft anarbeiten. Und dieses konstante gegen Anarbeiten, das fehlt eben auf der Raumstation. Und deswegen wissen wir und haben jetzt eben die Raumstation erfolgreich auch nutzen können, um zu sehen, mit welchen Sportgeräten, mit welchen Arten von Sport, mit welchen Bewegungen können wir diesem Muskel- und Knochenabbau, wie können wir dem entgegenwirken? So dass wenn jetzt die Astronauten zurück zur Erde kommen, die müssen immer noch in Reha de facto, aber es ist nicht mehr so schlimm wie in den ersten Jahren, wo die Leute gar nicht mehr aufstehen konnten. Und ja.
Wahrscheinlich hilft was, wo der ganze Körper in Bewegung ist oder was sind die besten sportlichen Aktivitäten?
Also ich meine, wichtig ist natürlich auch, dass den Astronauten das halbwegs Spaß macht, weil es muss ja schon auch ein gewisser Enthusiasmus dahinter stecken. Aber sie müssen 2 Stunden Sport machen. Und ich meine, auch das ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, es ist 2 Stunden intensiver Sport. Das ist Laufen auf einem Laufband. Das ist so eine Art Fahrradfahren. Das ist ein simuliertes Gewichtstemmen. Dann natürlich nicht mit Massen oder mit Gewichten, sondern eben mit Bändern und Federn und was auch immer. Aber es ist trotzdem, es ist natürlich nicht das Gleiche wie ich. Arbeite den ganzen Tag gegen die Anziehungskraft. Also deswegen muss dieses Training schon möglichst auch intensiv sein, aber nicht so intensiv, dass man sich verletzt. Also man muss da eben eine gute Balance finden und ich glaube, da hat man mittlerweile hat man sehr gute Fortschritte gemacht, dass die Astronauten nicht mehr so extrem viel Knochen- und Muskelmasse verlieren, aber was man eben auch festgestellt hat, man darf eben nicht nur auf die Gesamtmasse gucken, also gerade so bei den Knochen, man darf eben nicht nur auf die Gesamtknochenmasse gucken, sondern die Verteilung dieser Masse ändert sich. Und gerade so, je nachdem, welchen Ausgleichssport man macht, also als Extrembeispiel, wenn ich jetzt auf der Erde stehe, dann ist zum Beispiel meine Hüfte auch belastet, wenn ich aber auf der Raumstation als Ausgleich, wie gesagt, ich übertreibe jetzt, wenn ich eben vor allem Gewichtstemmen mache, dann ist natürlich klar, dass meine Hüfte und die Beine an Knochenmasse verlieren, an den Schultern und Armen gewinne ich, sodass in Summe...
Das wird Popeye.
Ja, wie gesagt, übertrieben, man versucht das natürlich auszugleichen, aber es ist eben ein Problem, dass an manchen Stellen die Masse nach wie vor schwindet und an anderen wird sie mehr. Und das Wichtige ist eben, dass man an den empfindlichen Stellen eben auch da den Verlust.
Ja, man muss wirklich an alles denken dabei. Und das stellt man dann während der Forschung wahrscheinlich fest. 26 Jahre ist die ISS jetzt schon unterwegs. Da hat man ja schon einige Ergebnisse. Wie ist es eigentlich Thema Sauerstoff da? Kein Problem?
Sauerstoff auf der ISS, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Sauerstoff generieren kann. Und eine wichtige Sauerstoffquelle ist tatsächlich Wasser. Das heißt, per Elektrolyse, Wasseraufspaltung, kann ich eben Sauerstoff generieren. Wenn wir Richtung Mond denken, da ginge das zur Not noch, dass man Wasser nachschickt. Aber gerade wenn man über den Mond hinaus denkt oder wenn man eine langfristige Station auf dem Mond denkt und wenn man eben über den Mond hinaus Richtung Mars denkt, dann braucht man eigentlich Systeme, die Kreislaufsysteme sind. Also sprich, Astronaut atmet Sauerstoff ein, atmet Kohlendioxid wieder auf und das Lebenserhaltungssystem, wie auch immer das dann aussieht, nimmt dieses Kohlendioxid und wandelt es wieder zurück in Sauerstoff um. Und das kann man bioregenerativ machen, also sprich, man nimmt dann zum Beispiel Algen, man kann auch Cyanobakterien nehmen, die dann über Photosynthese das Kohlendioxid mit ein bisschen Licht und Nährstoffen das in Sauerstoff umwandeln und dann als Nebenprodukt entsteht noch Biomasse. Und das kann man, wenn man sein Lebenserhaltungssystem geschickt auslegt, dann kann man diese Biomasse auch noch weiterverwenden.
Sie erforschen im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen, wie Mensch und Roboter gleichberechtigt zusammenarbeiten. Wie sieht denn da eine Aufteilung untereinander aus?
Selber bin am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, aber wir arbeiten eng mit dem DFKI, mit dem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zusammen. Also die machen die Roboter. Ja. Wir machen eher die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Und eine der Fragestellungen, an der ich mit beteiligt bin, ist so die Frage, wie Menschen und Roboter wirklich als Team interagieren können. Also dass sie wirklich voneinander abhängig sind. Weil so das Klassische ist ja, der Roboter macht irgendwas und dann wird er vielleicht von einem Menschen gesteuert oder macht eben was autonom. Also gerade so diese Explorationsroboter, die sind ja wirklich teilweise sehr autonom unterwegs. Und bei uns geht es aber wirklich mehr um die Frage, wie können beide wirklich eng zusammenarbeiten, sodass sowohl der Mensch darauf angewiesen ist, was der Roboter macht, und der Roboter ist auch darauf angewiesen, was der Mensch macht.
Wie sieht die Abhängigkeit bei einem Beispiel aus?
Das könnte zum Beispiel sein, dass der Roboter Informationen hat oder aufnehmen kann, die der Mensch braucht, und umgekehrt. Es kann auch sein, dass sie physisch etwas zusammen machen. Also so ein relativ plumpes Beispiel. Die schrauben halt irgendwas zusammen und der Roboter hält fest. Halten kann er super.
Ja.
Meinetwegen ist die Stelle, wo geschraubt werden muss, so schwierig für den Roboter zugänglich, dass es für den Menschen besser ist. Aber meinetwegen, das Teil ist so schwer, dass es der Roboter halten muss. Das heißt, der eine kann nicht ohne den anderen. Das wäre, glaube ich, ein recht plastisches Beispiel.
Also mal assistiert der eine, mal assistiert der andere. Das ist diese Gleichberechtigung.
Genau. Und nicht nur das einmal so und einmal so, sondern wirklich der eine kann nicht weitermachen ohne den anderen.
Jetzt kann das natürlich auch zu einer Horrorvorstellung werden, wenn man sagt, ja, gleichberechtigt, weil wenn es dann womöglich um Entscheidungen von Tragfähigkeit geht, dann will man doch vielleicht nicht, dass der Computer, dass der Roboter entscheidet.
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, wer dann welche Entscheidungen treffen soll oder generell nicht wer welche Entscheidungen treffen soll, sondern auch wie Entscheidungen gefunden werden sollen, weil es durchaus denkbar ist, dass der Roboter mehr Informationen hat oder vielleicht auch aktuellere Informationen hat als der Mensch. Also es ist ein Spannungsfeld. Das spielt auch in ethische Fragestellungen mit rein, aber eben auch ganz praktische Fragen, wer hat jetzt die aktuelleren, die genaueren Informationen?
Jetzt sagte jemand, der früher mit künstliche Intelligenzsysteme entwickelt hat, dass er seine Forschung bereut. Machen Sie sich darüber Gedanken, ob Sie jemals das bereuen, was Sie gerade erforschen, womöglich entwickeln?
Grundsätzlich kann das immer passieren, dass also gerade so im Ingenieursbereich, dass das für andere Einsatzzwecke verwendet wird als ursprünglich gedacht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ins All vordringen wollen, wenn wir auf dem Mond erfolgreich sein wollen, wenn wir auf dem Mars erfolgreich sein wollen, dann geht das nicht ohne robotische Systeme, dann geht das nicht ohne künstliche Intelligenzen, dann geht das nicht ohne autonome Systeme.
Auf der ISS, da trainieren ja Astronauten zum Beispiel regelmäßig den Umgang mit Notfällen. Sie waren ein Jahr auf einer Forschungsstation auf einem Vulkan auf Hawaii. Haben Sie da sowas auch trainiert?
Leider nicht. Nicht in dem Umfang, wie das auf der ISS gemacht wird, auch nicht in der Vorbereitung für eine Mission auf der ISS. Wobei man bei uns ja auch gucken muss, es gibt ja zwei Arten von Notfällen. Das eine sind Notfälle quasi gespielt, wie sie auf dem Mars auftreten können. Sowas haben wir tatsächlich gemacht. Nicht sonderlich oft, aber sowas haben wir tatsächlich gemacht. Und dann gibt es natürlich echte Notfälle. Also wenn in der Station, bei High Seas, in dem Habitat, in der Station ein Feuer ausgebrochen wäre, dann hätten wir dann natürlich anders reagiert, als wir das auf dem Mars hätten machen müssen. Sondern wenn auf Hawaii die Station in Flammen aufgegangen wäre, dann wären wir rausgegangen.
Ja. Und auf dem Mars muss man erstmal gucken, wie man damit umgehen kann. Die Forschung beschäftigt Sie gerade intensiv. Gibt es da Zeiträume, dass Sie sagen, ja, das ist unser Ansatz für diese Expedition, entwickeln wir etwas?
Also wir bereiten nicht für eine konkrete Expedition oder für eine konkrete Mission vor, sondern unser Ansatz in Bremen allgemein ist eher zu schauen, wie man nachhaltig auf dem Mars sein kann. Also uns interessiert nicht so sehr, wie muss ich die Rakete bauen, damit die Ersten dorthin kommen, sondern wenn ich über die allerersten Missionen hinaus denke, Richtung 10. Mission, vielleicht über generell das Schema Missionen hinaus, sondern ich habe dann eine Forschungsstation, vielleicht auch eine größere Siedlung. Dann ist eben unsere Frage eher, wie muss ich vorgehen, damit diese Siedlung nachhaltig am Leben gehalten werden kann.
Und wie gehen Sie vor? Was für Ergebnisse haben Sie schon?
Also das eine ist, dass wir jetzt zum Anfang des Jahres haben wir in Bremen einen Exzellenzcluster bekommen. Der nennt sich auf Englisch The Martian Mindset, auf Deutsch die Mars-Perspektive. Und unsere Überlegung ist, wie kann ich auf dem Mars produzieren, für uns geht es erstmal um mechanische Bauteile, aber wie kann ich produzieren mit den extrem knappen Ressourcen, die auf dem Mars vorhanden sind? Also extrem knappe Rohstoffe oder niedriger Qualität, mit sehr wenig Arbeitskraft, mit wenig Energie. Weil wenn ich mir vorstelle, hier auf der Erde, wenn ich zu wenig Energie habe, ne, dann kaufe ich mehr Gas oder mehr Öl. Auf dem Mars habe ich die Option nicht, weil es gar keine fossilen Brennstoffe gibt. Das heißt, wir müssen ganz grundsätzlich, wir müssen Produktion komplett neu denken. Wir müssen Produktion von vornherein eben so denken, dass wir mit knappen Ressourcen arbeiten.
Wie denken Sie da allein beim Thema Wasser, was absolut lebensnotwendig ist?
Beim Thema Wasser ist ganz wichtig, in Kreisläufen zu denken. Das ist jetzt nicht im Kern unserer Forschung, aber das Schöne beim Mars beispielsweise ist, dass es tatsächlich Wasser gibt. Jetzt nicht als Seen oder Flüsse, aber immerhin als Wasserdampf in der Atmosphäre, als Permafrost im Boden, teilweise im Gestein enthalten. Das ist nicht ganz einfach rauszubekommen, aber es gibt zumindest Wasser. Und damit man aber nicht so viel Energie aufwenden muss, das aus dem Boden heraus zu extrahieren, was ja auch heißen würde, dass man unnötig viel den Boden umgraben müsste. Man würde den Mars an dieser Stelle eben langfristig unwiederbringlich verändern. Und um das eben zu vermeiden, muss man eben ganz stark, gerade bei Wasser, ganz stark in Kreisläufen denken. Und eben generell ist unser Ansatz, auch beim Extrahieren von Ressourcen minimalinvasiv vorzugehen. Also wenn man vom Wasser jetzt weggeht, zum Beispiel Richtung Eisen, wenn man Eisen aus dem Gestein extrahieren möchte, dass man da eben einerseits Verfahren nimmt, die möglichst effizient arbeiten, die auch mit möglichst viel, also die damit klarkommen, dass das Gestein an sich erstmal wenig Eisen enthält. Es gibt ja kein Erzlager. Genau, das sind so die
nur
grundsätzlichen
Herangehensweisen. Laie denken wir natürlich gleich in Fabriken und so weiter, was ja alles da gar nicht machbar wäre. Also Sie müssten ja etwas entwickeln, dass man an diese Ressourcen kommt, ohne Werkzeug im Grunde.
Ja, ohne
großes Werkzeug.
Ja, genau, ohne großes Werkzeug. Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir, also wir brauchen ja keine großen Produktionsanlagen. Wir brauchen ja keine Produktionsanlage, die möglichst effizient 10.000 Stühle herstellt, sondern ich brauche eine Produktionsanlage oder eine Kombination von Prozessanlagen, die heute mir einen Stuhl herstellen können und morgen einen Tisch herstellen können. Das heißt, ich optimiere nicht auf ein spezifisches Produkt, sondern bin sehr flexibel, reagiere auf den Bedarf. Und was auch, glaube ich, für uns sehr wichtig ist, dass wir wegkommen wollen davon, dass wir mit hochreinen Materialien arbeiten. Also uns geht es nicht darum, das nächste super hübsch glänzende und hochpolierte iPhone herzustellen, sondern wenn wir zum Beispiel Ersatzteile für Roboter denken. Wir hatten vorhin Roboter, Rad ist kaputt, dann bin ich auf dem Mars froh, wenn ich überhaupt irgendein Rad habe, das einigermaßen gut funktioniert. Und dann kann ich eben auch um wieder das Eisen aufzugreifen, dann kann ich eben mit Eisen arbeiten, das jetzt nicht Stahl und, weiß ich nicht, 99,x% Reinheit hat, sondern da ist dann eben noch ein bisschen reguliert, noch ein bisschen Gestein mit dazwischen. Und solange es aber eben einsetzbar ist, eben gut genug, um es benutzen zu können, hat es eben seinen Zweck erfüllt.
Gabriele Kern schreibt uns gerade, also dieses ressourcenschonende, die Produktionsmethoden, die sollten nicht nur auf dem Mars angewendet werden, sondern auch auf der Erde. Alles, was da entwickelt wird, sollte auf der Erde angewendet werden. Wir haben doch nur diese eine Lebensgrundlage. Was sagen Sie, Christiane Heinicke?
Ich sage dazu absolut. Genau das ist auch unser Ziel und unser Ansatz. Also der Exzellenzcluster, der besteht aus sehr vielen Raumfahrtingenieuren. Es gibt aber tatsächlich auch sehr viele Produktionstechniker, die sogar in der Überzahl sind im Vergleich. Und der Cluster, unser Forschungscluster, lebt eben genau von diesem Spannungsfeld. Die Raumfahrtingenieure bringen eben so diese Ressourcenknappheit und diese eingeschränkten schwierigen Bedingungen mit. Und die Produktionstechniker bringen eben diesen Produktions- und diesen irdischen Blick. Also die sind sehr auf der Erde fokussiert, basiert. Und es ist genau unser Ziel, dass wir das, was wir für den Mars entwickeln, was wir für den Mars erforschen, dass wir das hier auf der Erde anwenden können. Wir sagen, wenn wir Bauteile auf dem Mars zu produzieren, dann können wir das hier auf der Erde auch nachhaltig machen. Und es ist auch so, dass wir mit diversen großen Industrieunternehmen in Kontakt sind, die sehr genau gucken und sehr großes Interesse daran haben, was wir für Lösungen finden und was eben funktioniert.
Was würde das, was würde das am Ende für uns Menschen bedeuten? Weil da müssen wir ja auch mitdenken, okay, vielleicht dieser große Überfluss und der Kommerz, der würde damit natürlich auch zurückgehen.
Das ist nochmal eine andere Ebene, eben genau dieses Problem, dass viele Menschen, ich will jetzt mal was Neues haben, ohne meinetwegen eine neue Waschmaschine, weil die alte nicht mehr so schön ist oder jetzt gibt es halt Maschinen, die halt dieses und das können.
Zurück zur Reparatur würde das bedeuten.
Genau. Aber meinetwegen, die alte Waschmaschine ist noch gar nicht kaputt. Das ist nochmal eine andere Ebene. Uns ging es dann, jetzt beim Beispiel Waschmaschine zu bleiben, uns ging es dann eher darum, eine Waschmaschine so zu produzieren, einmal, dass sie dann meinetwegen nicht dieses schicke Gehäuse hat und möglichst smart und hier und alles, sondern unser Ansatz wäre dann eher, sie muss funktionieren, sie muss ihre Funktion erfüllen, nicht unbedingt darüber hinaus, sondern wirklich sich auf die Kernfunktion beschränken und damit mit möglichst wenig Ressourcen, also nicht nur Material, sondern eben auch Arbeitszeit und Energie, auch gerade über die Gesamtkette. Und aktuell noch nicht im Kern unserer Forschung, aber was wir eben auch schon mitdenken, ist, was passiert mit der Waschmaschine, wenn sie mal kaputt geht? Also welche Teile kann ich dann ersetzen? Welche Teile kann ich gut ersetzen? Womit kann ich sie ersetzen? Ist das dann irgendein Teil, was wieder schwierig ist zu produzieren? Oder ist das eben was Einfaches zu produzieren?
Heißt doch zu Ende gedacht, der Mensch sollte sich einschränken, weil Ressourcen gar nicht mehr so zur Verfügung stehen.
Ja, aber einschränken nicht unbedingt im Sinne von, ich muss jetzt auf etwas verzichten, sondern mit dem zufrieden sein, was ich wirklich brauche und sich eben darauf konzentrieren. Also eben genau nicht dieses Hochglanzpolierte, sondern das tut doch seine Funktion auch. Also ein neues Denken. Und ich meine, ich glaube, jetzt hier auf der Erde anzukommen, ja hier, wir haben hier ein Bauteil, das ist mit wenig Ressourcen zu produzieren. Ich glaube, das lockt keine Katze hinter dem Ofen hervor. Aber eben zu sagen, hier, guckt mal, dieses Bauteil oder dieses Gerät, das ist so produziert, das ist auf dem Mars produzierbar, ist auf dem Mars eines, weil es ist ein Mars-Teil. Ich glaube, damit könnte man dann eher, so einen neuen Coolness-Faktor könnte man.
Ja, es braucht den Anreiz dann, um erstmal anders zu denken.
Genau.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Christian Heinicke.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.